Ja, im ersten Teil des Podcast-Interviews mit Stefan Merath haben wir uns über Gewohnheiten unterhalten, wie wir persönliche, aber eben auch organisationale neue Gewohnheiten schaffen. Und das Thema ist ein wesentliches Thema, um sich selbst zu führen. Und das ist immer die Voraussetzung, um andere Menschen zu führen. Ja, und jetzt funktioniert eine Baustelle ja immer nur im Team. Das heißt, du wirst immer mit anderen Menschen zu tun haben. Du als Führungskraft auf der Baustelle wirst im Projektteam andere Menschen führen müssen, wirst deine Mitarbeiter, deine eigenen Mitarbeiter führen müssen, egal ob projektübergreifend oder eben im Team. Und wer könnte uns diesbezüglich, was Menschenführung anbelangt, ein besserer Ratgeber sein als ein Unternehmercoach? Und deswegen freue ich mich total, dass Stefan Merath auch diesen zweiten Teil mit mir im Interview macht. Stefan Merath coacht mittlerweile seit 20 Jahren Unternehmer und er weiß genau, wie man produktive Teams formt und wie man Menschen motiviert und ja, dahin bringt, dass sie das auch tun, was zu tun ist. Willst du also deine Baustelle wirklich voranbringen und willst du, dass die Leute auf deiner Baustelle mitziehen, dann ist diese Folge ein absolutes Muss. Stefan, herzlich willkommen zum zweiten Teil unseres Podcast-Interviews. Ich freue mich sehr, dass du dir die Zeit nimmst.
Danke für deine Einladung, Stefan. Ich freue mich auch.
Ja, wir haben im ersten Teil ausführlich über die Gewohnheiten gesprochen, war für mich wahnsinnig erhellend. Und im zweiten Teil wollen wir uns um zwei Themen kümmern. Wir wollen uns anschauen, wie wir Teams formen, wie wir Teams erzeugen können, die im Teamflow, wie du es nennst, agieren. Das heißt, wo es quasi wie von selbst geht, aber das wirst du uns sicher besser erklären. Und das zweite Thema ist das große Thema Führung. Das heißt, wir haben einiges vor in dieser halben Stunde. Steigen wir also gleich ein. Steigen wir mit dem Flow ein. Auch da wieder wie bei den Gewohnheiten. Warum ist Flow so ein essentielles Konzept? Das kennt wahrscheinlich vom Begriff ja fast jeder. Csikszentmihalyi Mihály, der ungarische, mit dem wahnsinnig schwer auszusprechenden Namen, Psychologe, hat dieses Konzept entwickelt. Und steigen wir eben ein damit, dass du mal beschreibst, warum es so wichtig ist, in den Flow zu kommen, was dieser Flow-Zustand eigentlich bedeutet und was da eben die Vorteile davon sind.
Also erstmal, was es nicht bedeutet, ist ganz wichtig, weil das wird öfter mal verwechselt. Es bedeutet nicht, so Bob Marley-mäßig zugekifft in der Ecke rumhängen und irgendwie alles fließen zu lassen, sondern Flow ist ein Zustand der Höchstleistung. Und das ist genau der Ungar mit dem unaussprechlichen Namen, den du gerade genannt hast. Der hat vor, ich weiß nicht, 35, 40 Jahren erforscht. Und der hat damals erforscht, vor allen Dingen Wissenschaftler, Leute, die Höchstleistung vollbracht haben, wie sind die in diesen Zustand der Höchstleistung gekommen? Und er hat eben damals auch entdeckt, das ist nicht ein Stresszustand, sondern es ist ein gleichzeitig beseelter, glücklicher Zustand. So Beispiele von individuellen Flow, die er damals gebracht hat, war zum Beispiel so ein Kletterer, wenn der irgendwie ein Berg hochklettert und in der Wand drin ist, der kommt dann in einen Flow-Zustand und verschmilzt subjektiv fast mit dem Berg und die Bewegungen sind so ganz natürlich. Oder andere haben es vielleicht beim Tischtennisspielen, dass plötzlich alles fließend wird und sie genau wissen oder zu wissen glauben, wo der Ball hinkommt und die Gedanken ausgeschaltet sind. Und in dieser Zustand, da kommt wirklich maximale Produktivität raus bei maximaler Freude. Also einfach geiler Zustand, erstmal für die Menschen selbst, aber dann logischerweise auch für ein Team und natürlich auch, wenn man zusammenarbeitet, für die Arbeitsergebnisse. Deswegen halte ich Flow so wichtig, weil das der produktivste und zugleich glücklich machendste Zustand überhaupt.
So, wenn jetzt die Kolleginnen und Kollegen deine Ausführungen gehört haben, wird sich sicher der ein oder andere gedacht haben, ist mir alles klar beim Tischtennis, beim Klettern, verstehe ich, beim Fußballspielen, wo auch immer. Hey, aber bitte, wie soll ich in der Arbeit produktiv sein und gleichzeitig Spaß empfinden? Wie soll denn das funktionieren? Also übertragen wir das Konzept jetzt mal auf die Arbeitswelt.
Ja. Also da gibt's ganz unterschiedliche Ansätze, je nachdem, wo ich anfange. Wenn ich mal zurückgehe zu dem, was ich früher gemacht habe, ich war Programmierer. So als Programmierer, sobald ich den Rechner angeschaltet habe und angefangen habe zu programmieren, bin ich in einen Flow-Zustand abgetaucht. So, da gibt es eine Reihe von Kriterien, damit so ein Flow-Zustand entstehen kann. Erstes Kriterium, das Ziel, worauf das Ganze rausläuft, ist absolut klar und sinnvoll. So, das war mir klar, da soll eine Software rauskommen, die soll dieses und jenes können. Das ist so eine erste Bedingung. Das zweite, was wichtig ist.
Stefan, darf ich da ganz kurz dazwischen haken, weil wir werden jetzt wahrscheinlich alle 8 Punkte für einen Flow-Zustand durchgehen, Schritt für Schritt. Zu diesem Punkt das Ziel, ja. Einmal das übergeordnete Ziel, also du hast gesagt, es soll eine Software rauskommen. Auch das Ziel der jeweiligen Tätigkeit, der abgeschlossenen Tätigkeit in dem Moment oder in diesem Arbeitsblock oder wie man das auch immer nennen möchte.
Ja, also das ist genau, was du sagst. Wir haben einerseits sozusagen das Gesamtziel, aber dann haben wir auch übergeordnete Ziele und im Prinzip muss jeder einzelne Schritt auch klar sein. Ab dem Moment, wo ein einzelner Schritt nicht mehr klar ist, falle ich aus dem Flow raus. Das ist, glaube ich, am besten deutlich zu machen beim Bild von einem Kletterer. Der hat zwar das Ziel vor Augen, ganz oben auf den Berg will er hin. So, wenn der jetzt aber irgendwo an der Stelle ist und keine Ahnung hat mehr, wie es weitergeht und sich denkt, Scheiße, da komme ich nie rüber, dann ist er in dem Moment aus dem Flow raus. Erst dann, wenn er wieder weiß, was ist der nächste Griff oder der nächste Tritt, ist er im Flow entsprechend drin. Also das ist ein ganz zentraler Schlüssel, eben dies für diesen Flow, jeden einzelnen Schritt sozusagen klar zu haben.
Das heißt, jetzt übertragen wieder konkret auf die Arbeitswelt oder auf unsere Baubranche. Das übergeordnete Ziel ist, ein geiles Bauwerk herzustellen. Das ist jedem klar. Und
Ja.
bezogen auf die Teilaufgabe, die ich jetzt gerade vor der Brust habe, muss ich mir überlegen, wie komme ich zu dem Ergebnis? Welche Einzelschritte sind notwendig? Und ich muss mir im Vorfeld auch schon Gedanken machen, wie räume ich potenzielle Störstellen, Stolpersteine aus dem Weg, sodass
Absolut.
ich dann diesen Arbeitsschritt im Fluss, im Flow
Genau.
quasi erledigen kann.
Genau. Also wenn ich jetzt irgendwelche Arbeitsschritte habe, wie beispielsweise eine Stromleitung zu ziehen oder so, ja, aber die Leitungen sind nicht da, weil es irgendjemand vergessen hat zu bringen, dann wird kein Flow entstehen, logischerweise. Das heißt, gerade dann im Team und auf der Baustelle ist auch das Zusammenwirken von den Leuten, da kommen wir dann nachher mit dem Teamflow drauf, essentiell wichtig, damit für jeden Einzelnen der Flow entstehen kann.
Perfekt. Nächste Voraussetzung.
Nächste Voraussetzung ist, dass die Fähigkeiten und die Anforderungen übereinstimmen, beziehungsweise genau genommen die Anforderungen ein bisschen größer sind, also nicht viel, ein bisschen größer als die Fähigkeiten. Man kann insgesamt vier Bereiche einteilen. Also wenn die Anforderungen viel niedriger sind als die Fähigkeiten, also wenn ich dir jetzt den ganzen Vormittag sage, 2 plus 3, 4 plus 7, 1 plus 7 und so weiter, nach
Würde mich
spätestens
langweilen.
5 Minuten langweilst du dich und denkst dir, was soll der Scheiß? So, das heißt, das ist die Langeweilezone. Anforderungen sind viel niedriger als deine Fähigkeiten. Dann gibt es so einen Bereich, das ist die Komfortzone, da sind die Anforderungen ein bisschen niedriger als die Fähigkeiten, aber nicht viel. Da musst du schon wach sein und tun. Das heißt, das kannst du den ganzen Vormittag gemütlich runterarbeiten, dir wird nicht langweilig, aber du bist auch nicht mega gefordert, ist die Komfortzone. Sondern gibt es die Flowzone, da ist die Anforderung ein bisschen höher als die Fähigkeit. Und da kommst du dann deswegen rein, weil dann musst du hellwach sein, sonst hast du keine Chance, irgendwie das hinzukriegen. Und dann gibt es obendran noch eine Stress- und Panikzone. Das ist, wenn die Anforderungen viel zu hoch sind und ich es nicht hinkriege. So, und jetzt ist der Trick eigentlich immer der, versuch die Anforderungen so zu bauen, dass sie mit den Fähigkeiten übereinstimmen oder ein bisschen größer sind. Also im Falle nochmal von einem Kletterer. Es gibt ja unterschiedliche Grade, Schwierigkeitsgrade beim Klettern, so ein Grad 8, 9, 10 oder 8 plus. Also die sind dann nochmal unterteilt. So, jetzt habe ich einen Kletterer, der in der Lage ist, einen 10er Grad zu klettern. Das ist schon richtig, richtig gut. Und ich schicke da einen hoch, der das letzte Mal einen 5er Grad geklettert hat. Der kommt natürlich voll in die Panikzone. Mache ich nicht. Und umgekehrt, wenn ich den, der 10er kann, an so einen 5er Berg schicke, dann sagt er, was soll ich hier, verlangweilig. Das heißt, gucken, wie kriege ich das irgendwie in Übereinstimmung. Und dann gibt es verschiedene Stellschrauben, an denen ich drehen kann. Zum Beispiel kann ich denjenigen, der diesen 10er-Grad klettern kann, kann ich schon an einen 5er-Berg schicken, kann dann aber sagen, okay, du machst es nicht in 2 Stunden wie der andere, der Grad 5 klettern kann, sondern du machst es in 20 Minuten. Und dann ist der hellwach und sagt, okay, das ist interessant. Das heißt, du kannst über die Zeit, du kannst über die leichte Abänderung der Aufgaben, das heißt, du kannst bei jeder Aufgabe immer den Schwierigkeitsgrad anpassen. Und damit kannst du sozusagen in diesen Flow-Kanal reinkommen.
Also auch das wieder übertragen auf die Arbeitswelt, wenn ich zum Beispiel eine langweilige Excel-Liste erzeugen muss, die mich in der Langeweile-Zone hält, ja, dann kann ich mir überlegen, wie kann ich diese Arbeit so gestalten, dass sie für mich interessanter wird, dass sie für mich spannender wird, dass ich mit dieser
Ja.
modifizierten Arbeit in den Flow-Kanal komme.
Genau, also entweder indem ich mir ein anderes Zeitfenster setze, knapper, oder indem ich sage, ich mache es jetzt nicht so, wie ich es bislang gewohnt bin, sondern ich probiere mal die Excel-Tabelle mit einer KI auszufüllen oder irgendwas in diese Richtung. Also einfach abändern ab dem Moment, wo das Gehirn sagt, oh, das ist interessant. Und ab dann habe ich eine Chance, in Flow zu kommen.
Sehr cool. Super geil. Dritte Voraussetzung.
Für mich weitere Voraussetzung ist, das hängt mit dem Klarheit von jedem Teilschritt zusammen, das Gefühl der Kontrolle, dass ich also in jeder Situation das Gefühl habe, die Kontrolle nicht zu verlieren. Also es kann mal durchaus kritisch sein, also beim Bergklettern wieder. Es kann durchaus eine schwierige Phase geben, aber sobald ich das Gefühl habe, ich verliere hier die Kontrolle, dann bin ich aus dem Flow raus und hüpfe in die Panikzone rein. Also das ist eben entscheidend. Dann auch, das kann man auch beim Klettern, gibt es auch sofort, ist aber in der Arbeit auch wichtig, ein sofortiges und unmittelbares Feedback. Also wenn ich jetzt irgendeine Aufgabe habe, beim Programmieren beispielsweise, da habe ich irgendwie 10, 20 Codezeilen geschrieben, dann habe ich das ausprobiert. Zum Beispiel sollte da hinterher ein Button eine bestimmte Wirkung haben. So, dann habe ich das ausprobiert. Entweder hatte der Button die Wirkung oder hatte er sie nicht. Also ich habe ein sofortiges Feedback gekriegt. Ich konnte dann sofort nachjustieren, wenn er das Feedback, also wenn es funktioniert hat. Super geil, dann habe ich mich gefreut. Wenn es nicht funktioniert hat, habe ich geguckt, okay, was funktioniert nicht, wieder was ausprobiert, wieder Feedback. Also je schneller das Feedback ist, desto mehr bleibe ich im Flow-Zustand, logischerweise.
Das war
Wenn ich
jetzt die
jetzt
Nummer 4, oder? Das war jetzt die Nummer 4, das Feedback. Das ist natürlich in der Arbeitswelt nicht immer ganz beim Programmierer, seid ihr in einer glücklichen Situation, ihr Programmierer. Aber sonst ist es nicht immer so einfach herzustellen, dieses Feedback. Also das heißt, du würdest dann auch empfehlen, dass du dir Feedback von deinem Kollegen, von deinem Chef, von deinem Vorgesetzten oder so direkt einholst, um eben sofort zu wissen, wo man steht.
Teils, teils. Also das Feedback kann ja von außen kommen. In manchen Situationen ist es auch super wichtig, insbesondere bei größeren Teilschritten. Aber gerade in diesem Beispiel mit dem Programmieren habe ich es ja deutlich gemacht, da war ja sonst niemand da. Ich habe nur was ausprobiert und dann habe ich sozusagen von der Sache selbst ein Feedback bekommen. Schwierig wird es, wenn ich zum Beispiel anfange, als Unternehmer eine Strategie zu entwickeln. So, dann mache ich mir ein Strategiekonzept. Ich kriege aber in dem Moment, wo ich dieses Konzept mache, kein Feedback, funktioniert es oder funktioniert es nicht. Das Feedback kommt bei einer Strategie oft erst nach 2, 3, 5, 6 Monaten oder so. Und dann muss ich relativ lange Zeit ohne Feedback leben. Und da kann ich mir natürlich Feedback von außen organisieren, indem ich meinetwegen Strategieberater draufschauen lasse, indem ich zwischendurch mal einen Kunden frage und so. Da ist es immens wichtig. Es gibt andere Tätigkeiten, da kriege ich das Feedback schon in der Tätigkeit selbst.
Sehr gut. Punkt 5.
So, nächster Punkt ist für mich, um Flow erzeugen zu können, muss der Körper in einem bestimmten Zustand sein. Weil Flow ist letzten Endes nichts anderes als eine bestimmte Konzentration von Dopamin, Serotonin und was es alles in unserem Hirn gibt. So, und das sind chemische Botenstoffe. Um, wir haben alle, also wir wissen im Detail nicht, wie die Chemie funktioniert, brauchen wir auch nicht. Aber was wir irgendwann mal gelernt haben, ist, um irgendwas in der Chemie herzustellen, brauche ich immer Grundstoffe. Und genauso ist es beim Serotonin und so weiter auch. Wenn die Grundstoffe, in dem Fall beim Serotonin ist das Tryptophan, wenn die nicht da sind in unserem Körper, weil wir uns scheiße ernähren, dann wird es auch keinen Flow-Zustand geben, weil keine Grundstoffe. Nicht, wir müssen unseren Körper in einen Zustand bringen, wo wir ihn gut ernähren und wirklich die Grundstoffe, was wir brauchen, um gesund zu sein, dass die wirklich da sind. Mal ganz überspitzt, jemand, der gerade in einer Depression ist, der ist meist auch nicht richtig gut ernährt, der wird auch nie in den Flow-Zustand kommen. Also der Körper muss sozusagen ein gutes Fundament haben.
Absolut nachvollziehbar, glaube ich, wird bei vielen in der heutigen Gesellschaft nicht dementsprechend beherzigt. Und umso wichtiger finde ich es, dass auch der Zusammenhang hergestellt wird, tatsächlich da zwischen Flow, also diesem Zustand der höchsten Wachsamkeit, Produktivität und des höchsten Glücks dann auch mit dem Lebensstil. Ganz, ganz spannend oder ganz, ganz wichtig auch, ja.
Genau. So, und dann noch ein. Ich glaube, wir haben jetzt mehr oder weniger, auch wenn es nicht richtig durchnummeriert war, wir haben schon 7 Punkte. Ein Punkt fehlt noch, und zwar, das ist der Punkt, ist die Tätigkeit lohnbar als das Ziel? Ich nehme jetzt nochmal einen Bergsteiger her. Ein Bergsteiger, der hat ja die Idee, er will auf den Gipfel. Das ist sein Ziel. Wenn er jetzt aber die ganze Zeit beim Klettern an die Brotzeit auf dem Gipfel denkt, dann wird er nicht oben ankommen und wird auch nicht in Flow kommen, weil er die ganze Zeit ja mit dem Kopf woanders ist. Ich komme erst dann in Flow, wo ich sage, das Klettern ist so geil. Klar, ich will auf das Ziel, deswegen mache ich das Ganze ja. Aber das Klettern ist so geil, dass ich mich voll darauf konzentriere und alles andere ausgeblendet wird. Die Tätigkeit muss wichtiger sein als das Ziel. Und es geht natürlich jetzt aufs Berufliche übertragen. Dann am besten, wenn mir die Tätigkeit selbst Spaß macht. Das war bei mir früher super einfach, weil das Programmieren hat mir mega Spaß gemacht. Dann war die Tätigkeit immer lohnender als das Ziel. Aber auch jetzt auf der Baustelle, wenn mir da bestimmte Tätigkeiten mega Spaß machen, ist es logischerweise viel leichter, in Flow-Zustand zu kommen, als bei Tätigkeiten, wo ich mir denke, oh, muss zwar gemacht werden, aber ist echt zäh. Also es gibt zwar ein paar Spezialisten, die kommen auch beim Aufräumen in Flow-Zustand. Ich würde mal sagen, die meisten eher nicht. So, also was macht mir Spaß und was macht mir nicht Spaß?
Okay, also das muss man schon zusammenfassend sagen. Es eignet sich nicht für jeden, jede Tätigkeit, um in den Flow zu kommen. Also die Voraussetzung ist schon, die Tätigkeit muss für mich irgendetwas Lohnendes haben. Die Tätigkeit muss für mich in sich schon etwas Freudiges, etwas Spaßiges beinhalten. Und dann kann ich mit den anderen Voraussetzungen in den Flow-Kanal kommen.
Um diesen Flow zu trainieren, würde ich ja absolut zustimmen. Natürlich kann ich auch lernen und mir die Frage stellen, beispielsweise bei dem Aufräumen. Es gibt ja Menschen, denen macht Aufräumen Spaß. Dann spreche ich mal mit den Menschen und frage, okay, was macht dir denn da dran Spaß? So, und plötzlich erzählt er mir, was ihn am Aufräumen befriedigt, dass dann hinterher alles absolut ordentlich ist, dass es für ihn so eine Art Plus einer Tätigkeit ist, was weiß ich, was der mir erzählt. Und daraus kann ich lernen, wie kann ich denn diese Tätigkeit des Aufräumens neu betrachten, um mich selbst positiver zu sehen. Also ich fange natürlich logischerweise mit den Dingen an, die mir sowieso schon Spaß machen, aber ich kann auch lernen, Dinge, die mir jetzt keinen Spaß machen, daran Spaß zu empfinden. Also ich bin dem nicht einfach ausgeliefert.
Wobei ich ja da dann, bleiben wir bei dem Beispiel des Aufräumens, wobei ich da ja dann auch wieder über das Ziel oder über das Ergebnis zum Flow komme, oder? Oder nie, und nicht über die Tätigkeit an sich.
Es kann auch tatsächlich die Tätigkeit sein. Ich glaube, die vielen Leute, die Aufräumen toll finden, muss man jetzt mal drauf raten. Aber meine Vermutung ist, dass die in dem Moment, wo sie sehen, es wird mit jeder Aktivität sauberer und ordentlicher, allein darin schon eine Befriedigung finden.
Ah, ja, macht Sinn. Das macht Sinn. Dann ist es nämlich wieder die Tätigkeit, weil
Ja,
es im Prozess drinnen ist. Okay,
genau.
also auch diese einzelne Tätigkeit oder diesen Schritt, es kann zum Beispiel auch lohnend sein, zu sehen, wie sich jede Excel-Zelle immer mehr füllt.
Beispielsweise,
So, zum
ja.
Beispiel. Okay, ja, spannend. Das heißt, wir haben die Voraussetzungen für den Flow jetzt mal geschaffen. Mit diesen Voraussetzungen kann man sich wieder, auch im Sinne einer Gewohnheit, wenn wir zurückdenken, eine Gewohnheit schaffen. Wie komme ich in Flow? Und diese Schritte, diese 8 Voraussetzungen mir immer wieder definieren und immer wieder weiter perfektionieren dieses Thema und immer mehr zur Gewohnheit machen. Und dadurch arbeite ich produktiver, arbeite ich freudiger und wir sind wieder einmal auf der persönlichen Ebene. Und jetzt, ich kenne das Flow-Konzept schon lange, wie wahrscheinlich viele, die sich mit dem Thema beschäftigen, ja, Persönlichkeitsentwicklung etc. pp. Was ich bei dir im Schwarzgold-Unternehmer das erste Mal gehört habe, das war dieser Team-Flow. Das heißt, dieses Konzept des Flows übertragen auf ein Team und das finde ich mega spannend.
Das ist auch mega spannend. Also ich habe dann, während ich das Buch geschrieben habe, logischerweise auch recherchiert. Aber das Absurde ist, es gibt ganz, ganz wenige Bücher darüber, sehr vereinzelt, wo dieses Thema überhaupt auftaucht. Und ich habe dann auch außerhalb der Wirtschaft geguckt, in einen Bereich, wo ich dachte, da müsste es mehr zugeben. Also beispielsweise, um deutlich zu machen, was ich mit Teamflow meine, ich glaube, nahezu jeder kann sich erinnern, 2014 Fußball-Weltmeisterschaft, deutsche Nationalmannschaft, Spiel gegen Brasilien 7:1. Da waren die richtig im Flow zusammen. Und obwohl die Einzelspieler wahrscheinlich schlechter waren als die Brasilianer, haben sie trotzdem überragend gewonnen. Also das war ein Beispiel für Teamflow. Habe ich mir gedacht, Mensch, da muss es doch im Sport unglaublich viele Untersuchungen zu geben. Leider falsch. Also auch ganz wenig, und im Wirtschaftsbereich auch ganz wenig. Es gab ein paar Forschungsbücher, die waren aber sehr abstrakt. Also es war wirklich unglaublich wenig zu der Frage, wie kriege ich ein Team in einen solchen Flow-Zustand? Und um jetzt noch deutlich zu machen, wie wichtig das ist. In der letzten Folge habe ich ja schon gesagt, wir haben vor 2,5, 3 Jahren eine Kulturänderung bei uns gemacht. Und als allererstes haben wir uns angeguckt, was sind eigentlich unsere Prioritäten? Und im normalen Unternehmen gibt es folgende Prioritäten. Priorität 1 sind Ergebnisse meistens finanzieller Natur. Priorität 2 sind dann irgendwelche Abläufe, Systeme und Prozesse. Dann kommt ganz lang gar nichts und dann kommen irgendwann die Menschen. Das ist das, was im normalen Unternehmen der Fall ist. Wir haben dann gesagt, nee, bei uns, das Unternehmen läuft anders. Erste Priorität ist der Teamflow. Wir kümmern uns also zu jeder Minute darum, wie können wir den Teamflow im Unternehmen steigern. Das zweite ist das Wachstum und die Weiterentwicklung und das Lernen der Menschen. Und das dritte sind Ergebnisse, aber da vorrangig die Kundenergebnisse und die Finanzergebnisse ergeben sich hinten dran. So, und dadurch, dass wir diese Änderung gemacht haben von den Prioritäten und uns dann auch die Fragen gestellt haben, welche Gewohnheiten müssen wir denn ändern? Beispiel, früher in unseren Team-Meetings haben wir eine Stunde Team-Meeting gemacht und als wir dann angeguckt haben, welche Prioritäten haben wir da, über was wir da gesprochen, haben wir festgestellt, naja, 50 Minuten ist über Ergebnisse und Ziele gesprochen worden, vielleicht nochmal 5 Minuten über Prozesse und der Rest über sonstigen Quatsch. Das haben wir dann umgestellt und jetzt wird in unseren Meetings also locker eine halbe Stunde, eher eine Dreiviertelstunde darüber gesprochen, wie kommen wir stärker in den Teamflow, wie können wir uns als Mensch entwickeln und die Ergebnisse entstehen dann automatisch hinten dran. Und also das hat eine unglaublich hohe Bedeutung. Und allein diese Kombination jetzt zwischen Teamflow und organisationaler Gewohnheit habe ich nirgendwo sonst gelesen. Das ist tatsächlich eine Eigenentwicklung, die wir erstmal bei uns im Unternehmen ausprobiert haben und dann mit Kunden eben auch entsprechend umgesetzt haben. Und auch die Kunden erzielen ziemlich dramatische Ergebnisse.
Dramatisch im positiven Sinne.
Jetzt dramatisch im Positiven, klar.
Natürlich.
Ja.
Ja, mega, also Wahnsinn. Und ich denke ja die ganze Zeit, während du erzählst, denke ja ich immer an die Baustelle und auch vor allem auch ans Projektteam. Also wir haben ja eine besondere Situation in unseren Projekten, gerade bei großen Projekten, dass ein bunt zusammengewürfelter Haufen aus Auftraggebervertretern, aus Auftragnehmervertretern, der Planer, die Bauüberwachung und wer halt alles da mit in diesem Team ist. die aus unterschiedlichen Organisationen kommen. Und wenn man es da schaffen würde, genau das zu machen, dass man mehr über den Teamflow, über das Zusammenentstehen, über das Zusammenwirken, Formen des Teams spricht, dann bin ich absolut davon überzeugt, würden sich die Ergebnisse automatisch ergeben.
Absolut. Dann vielleicht noch ein Thema benennen, das auf der Baustelle sicherlich auch relevant ist. Die Menschen in einem Team, die arbeiten ja Hand in Hand oder sollten Hand in Hand arbeiten. Was der eine vorarbeitet, braucht der andere dann wieder als weiteres Produkt, um weiterarbeiten zu können. So, und jetzt ist es ganz oft so, jeder denkt nur an seinen Bereich und denkt gar nicht richtig an den nächsten. Und dann kann man natürlich hergehen und versuchen, Prozesse zu schaffen. Man kann mit den Leuten sprechen und versuchen, hey, denk doch mal daran, dass der nicht weiterarbeiten kann und so weiter. Das funktioniert meist nicht richtig gut. In dem Moment, wo das Ganze unter dem Aspekt des Teamflows diskutiert wurde und wir alle festgestellt haben im Team, das, was uns am meisten aus dem Teamflow raushaut, ist die Verbindlichkeit, wann übergeben wir welche Art von Leistung an den nächsten Mitarbeiter. Das habe nicht ich gesagt als Unternehmer, sondern wir stellen uns immer wieder die Frage, was hindert uns am Teamflow? Und dann ist es aus dem Team gekommen, ja, diese Verbindlichkeit. Und plötzlich war es allen klar, hey, damit ich Teamflow erleben kann, muss ich verbindlicher sein. Und dann hatte plötzlich jeder ein Eigeninteresse dran. Und damit drehte sich alles. Dann bin ich nicht dauernd am Sieben als Unternehmer, sondern in dem Moment, wo es mir gelingt, das Eigeninteresse bei jedem Mitarbeiter zu entwickeln, ändert sich alles.
Dann bist intrinsisch motiviert, weil du das willst, weil du das verstehst auch, was das
Ja.
bedeutet. Und das ist, ja, kann ich mir absolut vorstellen, dass das ein mega Game Changer sein kann. Eine
Ja.
Frage noch zum Thema Teamflow. Diese 8 Voraussetzungen, die wir vorher beim persönlichen Flow besprochen haben. Wenn du sagst, ihr unterhaltet euch in euren Team-Meetings eine halbe bis dreiviertel Stunde darüber, wie ihr mehr Teamflow erzeugen könnt, geht ihr dann quasi diese Voraussetzungen durch und sagst, hey, sind wir bei unseren Leistungen im richtigen Kanal, von der Anforderung, Fähigkeiten, wissen wir genau unsere Ziele? Also kann man sich das so vorstellen? Es wird natürlich nicht so prozessualisiert sein, aber vom Prinzip her.
Also wir sprechen darüber. Es gibt auch so, genauso wie ich beim letzten Mal gesagt hatte, eine Inspirationsliste für Gewohnheiten, haben wir auch eine Inspirationsliste für Flow und Teamflow, und die nehmen wir dann durchaus her. Es ist nur wichtig zu verstehen, Flow und Teamflow sind noch zwei unterschiedliche Konzepte. Flow haben wir auch durchgenommen. Beim Teamflow gehören noch ein paar Dinge zusätzlich dazu. Also ich brauche das Ziel halt nicht nur bezogen auf eine Person, sondern das Gesamtziel und das Gesamtzusammenwirken muss klar sein. Dann im Team habe ich nicht überall die Kontrolle, weil da halt auch andere mitspielen. Das heißt, ich brauche da eine Art Gegengewicht, und das Gegengewicht ist das Vertrauen untereinander. Das heißt, ich muss auch, damit Teamflow entstehen kann, starkes Vertrauen untereinander schaffen. Ich muss schaffen, dass die Leute positiv aufeinander eingehen. Und also bei diesem Fußballspiel, das ich vorher genannt habe, es gibt ja Fußballspiele, da läuft gar nichts, und da sieht man, wie die Spieler sich Feedback geben, wie lange sich an die Stirn, hey, hast nicht gesehen und so weiter, die geben sich nur negatives Feedback. Bei diesem Spiel, die haben sich fast nur positives Feedback gegeben, die haben sich gegenseitig angefeuert. Die haben gesagt, hey, mega geil, war eine gute Aktion, auch wenn die nicht zu Ende geführt wurden. Und diese Art des Umgangs miteinander führt zum Teamflow. Also es kommt noch ein bisschen mehr dazu als nur beim individuellen Flow.
Total spannend. Und das mit dem positiven Feedback, das nehmen wir jetzt gleich mit als Schwung, als Überleitung sozusagen in unser zweites Thema dieser Podcast-Folge. Und zwar wollen wir über Führung sprechen oder über die Probleme, die mit der Führung einhergehen oder über ein bestimmtes Problem. Und zwar möchte ich mit dir darüber sprechen, Stefan, was du auch im Buch der Schwarzgurt-Unternehmer sehr intensiv diskutiert hast, dass eben die Mitarbeiter nicht das tun, was man möchte, die Mitarbeiter nicht so mitziehen, wie man sich das vorstellt, ihre Arbeit nicht in der dementsprechenden Qualität oder zum dementsprechenden Zeitpunkt ausführen. Und das kennen wir ja alle, oder? Das kennt jede Führungskraft, dieses Problem. Und du beschreibst im Buch, dass das meistens überwiegend kein Affront oder keine Unlust oder kein irgendwie gegen die Führungskraft oder gegen das Unternehmen gerichtet ist, sondern dass das meistens aus Unsicherheit und/oder Angst dieses Mitarbeiters, dieser Person heraus resultiert. Magst du das bitte einmal mal unseren Hörern genauer erklären, wie da die Zusammenhänge sind?
Also letzten Endes, ich glaube, die meisten, zumindest am Anfang, also manchmal verhärten sich dann irgendwelche Auseinandersetzungen, das ist was anderes. Aber am Anfang, wenn man zusammenarbeiten will, die wollen was Gutes bewirken. So, jetzt sind manchmal die Aufgabenstellungen gar nicht richtig klar oder nicht klar kommuniziert. Also vielleicht dem Chef, dem Baustellenleiter sind sie klar, aber dem Mitarbeiter sind sie nicht klar. So, und dann ist der mit einer halben Information unterwegs. Jetzt ist der Bauleiter nicht mehr erreichbar. Er hat eine halbe Information. Jetzt kann er entweder warten, bis der wiederkommt und die ganze Information kriegen. Er weiß aber, dann kriegt er eins auf den Deckel, weil er die ganze Zeit nichts gemacht hat. Also fängt er halt mal an mit der halben Information und versucht, sie bestmöglich zu interpretieren. So, das ist wahrscheinlich nicht die Interpretation, die der Bauleiter ursprünglich hatte. So, und dann haben wir einen Konflikt an der Stelle. Das heißt, je klarer kommuniziert wird, um was geht's eigentlich? Und entscheidend ist jetzt nicht, was ich verstehe, weil ganz oft denke ich bestimmte Dinge nur mit, kenne ich als Unternehmer ja auch, sag sie aber nicht, weil sie für mich selbstverständlich sind, für den anderen sind sie aber nicht selbstverständlich. Einfacher Trick, zumindest wenn die Zeit da ist, am Anfang mal zum Ausprobieren. Ich gebe jemand eine Aufgabe und bitte die Person dann darum, erklär mir bitte jetzt, was hast du verstanden? So, und wenn dann die Erklärung zurückkommt, merke ich, hey, der hat nur die Hälfte verstanden, kann dann korrigierend eingreifen, und zwar bevor er den Mist gemacht hat.
Darf ich da
So, und
kurz
ja.
einhaken, Stefan, weil das ein ganz spannendes Thema ist und ich stelle fest, den Tipp gebe ich auch immer mal wieder, ja, in meinen Seminaren und ich stelle da gewisse Vorbehalte fest, weil sie dann sagen, ja, wie reagieren da andere? Der meint ja dann, dass ich total ogrend bin, wenn ich ihm jetzt nur noch einmal verlange, das zu wiederholen, was ich gesagt habe. Kennst du diese Vorbehalte, beziehungsweise hast du da vielleicht eine elegante Möglichkeit, wie man da drüber springen kann?
So, das meiste von diesen Vorbehalten findet tatsächlich im Kopf statt, weil meine Erfahrung ist, wenn ich den Mitarbeiter sage, hey, das letzte Mal haben wir uns offensichtlich missverstanden, lass uns das mal auf eine neue Art und Weise probieren, damit es besser miteinander klappt, dann wird es meistens angenommen. Am Anfang gucken die anderen komisch, weil es ja eine neue Gewohnheit, klar. Und dann wird es ausprobiert und wenn es dann funktioniert, dann kommt hinterher raus, einen machen wir immer so. Aber so einen bestimmten Anfangszweifel habe ich immer bei solchen Themen. Damit muss ich einfach leben.
Und den löst du über die Bewusstmachung des gemeinsamen Ziels, beziehungsweise auch über die
Genau.
Bewusstmachung der Probleme, die eben vorhanden sind,
Ja,
die früher entstanden sind. Dadurch schaffst du Akzeptanz und dann geht es eh seinen gewohnten Gang, wenn es eine Verbesserung bewirkt. Ja,
genau.
macht Sinn. Perfekt, Dankeschön. Klare Kommunikation, also da waren wir stehen geblieben, da habe ich da dazwischen gequatscht.
Gut, klare Kommunikation immer ist eine Interaktion, das ist essentiell sozusagen. Dann gibt es oft aber auch, das ist für mich eins der größten Probleme, gerade in größeren Unternehmen. Meisten Mitarbeiter, wenn sie irgendwo anfangen, die unterschreiben in dem Moment, ohne dass sie es wissen, eigentlich für zwei Jobs. Das eine ist das, was sie sachlich tun. Also was weiß ich, entweder programmieren oder auf der Baustelle irgendwelche Fenster einbauen oder so. Und das andere ist, sich sozial abzusichern. Welche Position habe ich eigentlich im Gesamtteam oder im Gesamtunternehmen? Ist da einen, der mich nicht mag? Muss ich mich da irgendwie absichern, dass der mir nicht irgendwie an den Karren fahren kann? Und wenn diese Ängste entstehen, da gibt es irgendwie andere Seilschaften, andere Leute, die mich nicht mögen und so weiter, dann wird immer mehr Arbeitszeit aufgewendet, sich selbst abzusichern und nicht angreifbar zu sein und möglichst gut auszusehen. So, es klappt, das kennt jeder in Unternehmen mit irgendwelchen Seilschaften, Bündnissen, hinten rumgequake und so weiter. Die Ursache ist ganz oft eine musst. So, und an dieser Stelle, auch da hilft eine einfache Gewohnheit. Bei uns gibt es eine Gewohnheit, wenn zwei Leute einen Konflikt miteinander haben, dann hat dieser Konflikt innerhalb von 3 Tagen maximal angesprochen und geklärt zu sein. Wenn dem nicht so ist, dann gehen Sie zur nächsten Führungsperson oder holen Sie gemeinsam einen Mitarbeiter des Vertrauens ein, um das zu klären. So, jetzt gibt es noch eine Regel. Dann kann ja trotzdem passieren, dass sich einer nicht an die Regel hält und ich komme beispielsweise zu dir und erzähle dir, was der Peter wieder vermisst gemacht hat. So, und jetzt ist dein Job zu sagen, okay, für dich hast du schon mit dem Peter drüber gesprochen. Wenn meine Antwort nein ist, dann ist dein Job zu sagen, okay, lass uns mal zusammen zum Peter gehen und es klären. Und in dem Moment habe ich keine Chance mehr zu meckern. So, das ist am Anfang ein bisschen schwierig, da reinzukommen. Also es braucht Konsequenz. Jedes Mal, wenn irgendwie so ein hintenrum Gequake auftaucht, und ich kriege das mit als Führungskraft, muss ich sofort rein. Aber wir haben das mittlerweile als Gewohnheit etabliert. Ergebnis ist, obwohl wir 20 Leute sind, hintenrum Gequatsche existiert nicht mehr. Ist einfach weg. So, und damit
Okay.
haben wir eine Sicherheit. Jeder weiß, es wird nicht über ihn hintenrum gequatscht. Dann muss ich auch nicht versuchen, meine Position zu sichern. Dann muss ich nicht versuchen, gut auszusehen. Und da hängt ganz viel hinten dran, wo sich das dann ändert.
Das heißt, wieder einmal der Schlüssel organisationale Gewohnheiten, um die Kultur zu verändern. Und dann hast du, glaube ich, wenn ich das richtig im Kopf habe, auch das Thema Angst der Mitarbeitenden besprochen im Buch. Und ich glaube, du bist da auf die Entwicklung eines Mitarbeiters eingegangen, dass er ja meistens im Laufe seines Berufslebens öfter auf die Mütze bekommen hat und da ja schon vorbelastet in ein neues Arbeitsverhältnis einsteigt. Magst du da vielleicht noch ein bisschen was sagen dazu, die Zusammenhänge noch einmal ins rechte Licht rücken?
Ja, ich meine, der Mitarbeiter fängt ja nicht bei uns im Unternehmen an, sondern er hat schon eine Menge Erfahrung bei den Eltern, in der Schule, bei Ausbildung, früheren Arbeitgebern und so weiter. Und da festigen sich natürlich im Laufe der Zeit eine bestimmte Haltung. Also wenn ich immer wieder eins auf die Mütze gekriegt habe, wenn ich Fehler mache, dann werde ich erstmal in das neue Unternehmen reinkommen und vermuten, ich werde jetzt hier auch eins auf die Mütze kriegen, wenn ich einen Fehler mache. Und das zu ändern ist jetzt nicht ganz leicht und geht auch nicht so schnell. Also entweder die eine Variante ist, ich suche nur Leute, die schon irgendwie ganz anders mit Fehlern umgehen. Da gibt es aber nicht so viele von. So, und die andere Variante ist, ich darf ganz bewusst wieder mit entsprechenden organisationalen Gewohnheiten eine Fehlerkultur im Unternehmen. Und bei uns war der zentrale Schlüssel, dass ich selbst als Unternehmer regelmäßig über meine Fehler berichte und eher darüber auch lache. Weil ich meine, wir machen alle irgendwie einen Mist zwischendurch. Und dann über die eigenen Fehler zu lachen, zeigt den anderen, okay, der kann über seine Fehler lachen. Und wenn ich dann bei einem Fehler vom Mitarbeiter, der dann irgendwie deutlich wird, auch sage, hey, okay, passiert, lass uns mal gucken, was wir daraus lernen können, da auch entspannt mit umgehen, so kann dann nach und nach lernen stattfinden. Aber man kann sich das abwinken, dass es irgendwie innerhalb von 1, 2, 3 Wochen passiert. Das dauert eher Monate, bis dann wirkliches Umlernen stattfindet. Und es fängt mit unserem Beispiel als Unternehmer oder als Führungspersonen an.
Ja, wieder der Klassiker, oder? Da konnte ich mir den Mund fusselig reden, dass bei uns im Unternehmen eine positive Fehlerkultur herrscht. Wenn ich
Ja.
es als Führungskraft nicht vorlebe, dann
Genau.
werden es meine Mitarbeiter natürlich auch nicht verinnerlichen, beziehungsweise auch nicht glauben. Abschließend zum Thema Führung und zum zweiten Teil des Interviews möchte ich gerne noch auf das Thema positive Verstärkung, Schrägstrich Lob eingehen, weil ich glaube, du siehst das als ganz zentrales Element von Führung, von Mitarbeiterführung, ja.
Ist mit das zentralste Element überhaupt. Also erstmal müssen wir ein Stück in die Urzeit zurückgehen. In der Urzeit ist es so gewesen, da waren zwei irgendwie vor, sagen wir mal, 200.000 Jahren, die waren am Kuscheln und in dem Moment kommt der Säbelzahntiger. So, jetzt gibt es die einen, die haben sich dann weiter aufs Kuscheln konzentriert, weil es gerade so schön war. Und die anderen, die haben sich auf den Säbelzahntiger konzentriert und sind weggelaufen. Die sich aufs Kuscheln konzentriert haben, sind nicht unsere Vorfahren geworden. So, also sind wir genetisch durch unsere Evolution drauf gepolt, das Negative, die Gefahr zu sehen. Nehmen wir viel schneller wahr und dann fokussieren wir uns auch darauf. So, das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, es gibt Forschungen darüber, dass Menschen in einem Umfeld, wo fünfmal mehr gelobt wird als kritisiert, am allerbesten funktionieren. So, jetzt sind wir drauf gepolt. Manche Forscher sagen, etwa zweimal so stark das Negative zu sehen als das Positive. Wir sollten das Positive aber fünfmal stärker sehen als das Negative. Das heißt, mit unserer genetischen Ausstattung liegen wir um den Faktor 10 daneben. So, und das ist die entscheidende Schwierigkeit. Wir müssen uns erstmal als Vorgesetzte, als Unternehmer mal drauf holen und eichen und trainieren, das Positive überhaupt erstmal zu sehen. Ich meine, die Realität ist, wir kommen irgendwo auf eine Baustelle und was wir sofort sehen als Bauleiter oder Unternehmer ist, wo irgendwo was scheiße gelaufen ist. Was wir nicht sehen, was aber auch stattgefunden hat, weil die haben ja nicht irgendwie nur Mist gemacht den ganzen Tag, ist das, was positiv gelaufen ist. So, das lernen zu sehen. Und wenn ich gesehen habe, dann auch auszusprechen, ist der entscheidende Schlüssel. Das ist ungewöhnlich und erscheint uns ungewöhnlich, weil unsere genetische Prägung uns ja sagt, nee, nee, ich muss das Kritische ansprechen. Und dann um den Faktor 10 mehr das Positive ansprechen, fühlt sich total unnatürlich und scheiße am Anfang an. Bis ich dann irgendwann mal gelernt habe, das umzudrehen und irgendwann können die Leute nicht mehr ohne. Auch das ist eine Gewohnheitsänderung, die eine Zeit lang dauert. Aber dann diese Selbstumprogrammierung ist der zentrale Schlüssel an der Stelle.
Wie üblich, ich glaube, das zieht sich durch wie ein roter Faden. Eine Ergänzung zu diesem Thema, die mir jetzt geschossen ist bei diesen bei deinen Ausführungen. Ich muss es erstmal erkennen überhaupt. Und dann, glaube ich, kommt noch ein ganz wesentlicher Schritt. Und dann das, was ich gesehen habe, nicht als selbstverständlich beurteilen oder bewerten. Weil ich glaube, dass es immer noch viele Führungskräfte gibt, die sagen, ja, dafür werden die doch bezahlt, dass die das machen. Das brauche ich doch nicht loben, das ist doch selbstverständlich. Und ich glaube, da ist schon auch noch ein Mindset-Shift notwendig, oder?
Absolut, klar. Und ich meine, gut, man muss sich natürlich überlegen, was lobe ich. Also weiß ich nicht. Ich lobe natürlich nicht, wenn der morgens einen Tag pünktlich irgendwie zur Arbeit antritt. Dann denkt er sich auch irgendwann, hat er einer eine Klatsche. Also ich muss schon darauf achten, was ist jetzt an Punkten geschehen, wo der Mitarbeiter vielleicht was zu tun hatte, was ein Stück über seinen normalen Fähigkeiten lag, wo er was Schwieriges gemacht hat, was für mich vielleicht selbstverständlich ist, für den Mitarbeiter aber nicht. Das heißt, ich muss immer lernen, mit seiner Brille zu sehen und wenn er was gemacht hat, was ein Stück außerhalb seiner Komfortzone war, ihn dafür zu loben. Das ist der Schlüssel.
Wahnsinn. Und dann, wie du sagst, glaube ich, entsteht was. Und wie du auch schon mehrfach gesagt hast, das ist kein Prozess, der sich innerhalb von 2 Tagen vollzogen hat, sondern das bedeutet ständige Arbeit. Und ich glaube, das ist auch das Problem an der Geschichte, dass alle so den sowieso an Overload haben, an Arbeit und an zu tun und für sowas scheinbar keine Zeit mehr haben. Dass sie allerdings langfristig durch solche Veränderungen und durch Implementierung dieser organisationalen Gewohnheiten sich wahnsinnig viel Zeit sparen würden. Ja, das sehen die meisten leider nicht. Stefan, wir sind am Ende eines extremst kurzweiligen und informativen Gespräches. Bei meinen Podcast-Interviews haben die Interviewpartner das letzte Wort. Das heißt, Stefan, die abschließende Frage an dich ist, wie siehst du normalerweise, wenn es Baumenschen sind, frage ich, wie siehst du die Baubranche in 10 bis 15 Jahren? Aber bei dir frage ich, wie siehst du den Unternehmerstandort Deutschland oder Dachraum in 10 bis 15 Jahren. Und damit verabschiede ich mich auch von dir. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Vielen, vielen Dank für den wertvollen Input. Und das letzte Wort gehört dir, Stefan.
Okay, das sind zwei Seiten an der Stelle. Auf der einen Seite, glaube ich, gibt in Deutschland, Österreich, Schweiz wirklich Millionen Selbstständige und Unternehmer, die unglaublich kreative Leute sind, die Ideen haben, die sich engagieren, die sich reinhängen, die sehr gut fachlich ausgebildet sind in vielen Bereichen. Also ich glaube, wir haben ein unglaubliches Potenzial in dem, was wir an kleineren und mittleren Unternehmen haben. Also gerade dieser Mittelstand in Deutschland, ungeheure Stärke. Das ist so die eine Seite. Also wir haben das Potenzial. Und auf der anderen Seite würde ich sagen, wir sind ziemlich an die Leine gelegt durch eine Unmenge an stumpfen bürokratischen Vorschriften, an Steuerabgaben ohne Ende, wo wir dann oftmals gar nicht mehr die Möglichkeit haben, diese Kreativität und diese Dinge wirklich richtig auszuspielen. Und das heißt, wir sind sozusagen, wir haben das Potenzial einerseits und auf der anderen Seite haben wir einschränkende Rahmenbedingungen, die uns wirklich zurückhalten, bremsen andererseits. Und ich glaube, wenn wir diese einschränkenden Rahmenbedingungen nicht geändert kriegen, dann haben wir es, ja, wenn wir die geändert kriegen, haben wir ein unfassbares Potenzial.
Dein Wort in Gottes Ohr. Vielen Dank, lieber Stefan.
Danke auch fürs Interview, hat Spaß gemacht.